yet known. In spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Watch the Skies. Natürlich wieder mit sehr, sehr starker Science-Fiction-Kompetenz an meiner Seite. Einmal mit Jaco. Hallo Jaco.
Ich weiß nicht, ob du das nachher noch sagen wirst, aber okay, hallo erstmal.
Ja, mal gucken. Und natürlich den Ding-Dong. Hallo Ding-Dong.
Moin, moin.
Genau, heute wird es kontrovers. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ein neues Format, hätte ich fast gesagt, aber wir haben uns überlegt, dass ja dieses Jahr Disclosure Day kommt, einen invasionsartigen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg, wo man noch nicht so ganz genau weiß, was wird es denn jetzt tatsächlich, weil die Trailer waren immer sehr, sehr kryptisch. Und wir hatten uns diesbezüglich überlegt, dass wir uns einfach mal in die Alien-Science-Fiction-Invasionsfilme stürzen und hatten dann überlegt gehabt, wen nehmen wir denn als erstes? Und ich glaube, die Wahl ist durchaus diskussionswürdig, sage ich jetzt mal, aber irgendwie haben wir uns auf den geeinigt, weil wir haben nämlich rausgesucht Edge of Tomorrow aus dem Jahr 2014. Und man könnte das ganz kurz umreißen mit: Heute stirbt Tom Cruise sehr, sehr oft.
Spoiler!
Ja, das ist, glaube ich, kein Spoiler, aber egal.
Ich wollte dich nur unterbrechen.
Genau, ein Alien-Invasionsfilm trifft Groundhog Day und jede Menge Science-Fiction-Action. Er war damals einer der größeren Blockbuster der 2010er Jahre. Ich glaube auch einen Sommerblockbuster zu der Zeit. Genau, und wie ihr schon rausgehört habt, es könnte ein bisschen kontrovers werden, weil ich weiß zumindest von einer Person schon, wie die Wertung von dem Film ausfällt. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute denn so alles besprechen werden. Genau, dann erstmal so ein bisschen zu den Fakten. Regie Doug Liman. Das Drehbuch ist unter anderem von Christopher McQuarrie. Den kennt man als Drehbüchern von Mission Impossible 6, 7 und 8 unter anderem und Top Gun Maverick. Also ist quasi der Standard-Drehbuchautor von Tom Cruise mittlerweile. Die Vorlage ist All You Need Is Kill. Das ist ein Roman von Hiroshi Sakurazuka. Krieg's nicht hin, tut mir leid. Darstellerinnen und Darsteller haben wir Tom Cruise, wir haben Emily Blunt, wir haben Bill Paxton und Brendan Gleeson. Laufzeit 113 Minuten. Dann ganz kurz zu den Zahlen, das würde ich einmal abhaken wollen. Wir haben ein Budget damals gehabt von 178 Millionen US-Dollar, also auch ordentlich was in die Hand genommen, und haben aber nur ein Box-Office damals von 381 Millionen US-Dollar. Wenn man dann das Marketing von dem Film bedenkt, dann kann man jetzt schon sehen, das war damals tatsächlich ein Science-Fiction-Flop. Aber worum geht's denn eigentlich in dem Film? Ding-Dong, magst du mal ganz kurz zusammenfassen?
Na klar. Ein Major ohne Kampferfahrung soll aufgrund seiner Popularität und Medienwirksamkeit zum Fronteinsatz geschickt werden. Der Feind ist eine außerirdische Spezies, die den Planeten übernehmen möchte. Als sich der Major weigert, wird er degradiert und wegen Fahnenflucht verhaftet. An die Front muss er natürlich trotzdem. Und dort kommt es, wie es kommen muss. Der unerfahrene Ex-Major stirbt. Aber es ist nicht sein Ende. Stattdessen durchlebt er den Tag erneut und erneut und erneut. Und womöglich liegt hierin die Chance für den Sieg über die mächtigen Invasoren. Das war's.
Vielen lieben Dank. Dann einmal zu der Frage, wie stehen wir zu dem Film? Erstsichtung oder war das jetzt x-te Sichtung? Ich fange wieder an. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den mittlerweile gesehen habe. 8, 9 Mal mittlerweile, glaube ich.
Du machst dem Film ja alle Ehre hier, ne?
Ja, ja.
Live, watch, repeat.
Ich habe den echt oft geguckt.
Bist du auch jedes Mal gestorben und hast dann wieder zurück an Anfang des Films? Oder? Das kann ich mir jetzt kaum erklären.
Jedes Mal denke ich mir, geil. Nee, das sind so diese Tom Cruise Science-Fiction-Filme aus der damaligen Zeit. Das war ja Edge of Tomorrow und danach kam ja auch noch Oblivion. Auch den mag ich sehr.
Boah, das erklärt einiges, ja.
Ja, 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 ja. Genau, und ich gucke den immer wieder gern und ich war jetzt, wie gesagt, keine Ahnung, 7. oder 8. Sichtung müsste es jetzt gewesen sein und war wieder begeistert, wie optisch opulent der Film auch einfach ist und was der mir so bietet. Man kann natürlich, kommen wir nachher noch zu Figuren und Geschichte und auch das Ende, durchaus auch diskussionswürdig, aber alles, was dazwischen passiert, ich habe da jedes Mal wieder Bock drauf und das macht einfach Laune. Der holt mich einfach immer wieder ab. Punkt. Jaco, wie sieht's denn bei dir aus?
Erstmal ganz witzig, weil ich habe mir hier notiert, in dem Film gibt's richtig dicke Wummen, Thomas mag den bestimmt. Das glaube ich, denke. Und dafür. Ja, was soll ich sagen? Ich habe den jetzt zweimal gesehen. Einmal vor mehr oder weniger 10 Jahren, als der halt in die Videothek kam, und hatte damals eigentlich relativ viel Bock auf den Film. Also zwar war ich nicht der größte Tom Cruise-Fan, was jetzt nicht unbedingt an der Person an sich liegt, aber ich finde, der sucht sich manchmal so Rollen raus in Filmen, die ich einfach nicht mag. Und es klang mal ganz interessant, so die Prämisse, dass das halt in der Zeitschleife ist und immer wieder das Gleiche und wie auch immer. Ja, ich war damals sehr enttäuscht von dem Film. Aber es ist lange her, ich wusste nicht mehr genau, was hat mich denn jetzt so genau gestört. Geben wir nochmal eine Chance. War ja eine gute Möglichkeit, mir jetzt nochmal anzugucken. Tja, und ich habe mich wirklich zurückversetzt gefühlt ins Jahr 2015 wieder. Aber jetzt weiß ich aber auch, was mich gestört hat. Aber das kann ich ja dann nochmal erklären. Also der ist in meiner Gunst jetzt nicht gestiegen, der Edge of Tomorrow.
Okay, Ding Dong.
Ja, ich bin heute so ein halber Jaco. Also meine Geschichte sieht so ein bisschen ähnlich aus.
Besser als nichts, würde ich sagen.
Das weiß ich nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich habe den auch irgendwann damals geguckt, als er halt rauskam. Ich schätze mal, aus der Videothek ausgeliehen. Ich war eigentlich ganz guter Dinge, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mich, wie ich es ja oft mache, nicht groß drüber informiert. Ich habe nur gewusst, okay, das ist Krieg gegen Aliens und das finde ich eigentlich ganz cool. Da habe ich Bock drauf. Was ich halt nicht wusste, war dieses mit diesem täglich grüßtes Murmeltier und mit diesen humoristischen Anflügen, sage ich jetzt einfach mal. Und das hat mir damals nicht ganz so gut geschmeckt, muss ich sagen. Ja, also den fand ich sehr, nicht so gravierend schwach wie Jaco, aber so ziemlich mittelmäßig. Jetzt habe ich ihn das zweite Mal geguckt, so wie Jaco, aber Thomas guckt jetzt schon ganz gespannt und hat ein bisschen Angst. Ich mag ihn jetzt lieber als früher. Er ist gestiegen in meiner Gunst.
Okay, es wird spannend heute. Ich bin, mal gucken. Genau, dann...
Jetzt freut sich Thomas, jetzt ist er glücklich.
Ja, natürlich freue ich mich. Jetzt bin ich nicht alleine. Der kam ja auch wirklich gut an. Also der hatte auch überall gute Wertungen tatsächlich und auch von den Kritikern damals. Ne? Also das ist ja jetzt nichts, das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Dann so ein bisschen Trivia-Wissenswertes zum Film. Das fand ich ganz spannend, das erste. Und zwar, Tom Cruise wollte nicht, dass die Exo-Anzüge zu stark per CGI umgesetzt werden, damit sie auf das Publikum so greifbarer und realistischer wirken. Deshalb erschien er bereits 2 Monate vor Drehbeginn, um an der Entwicklung und dem Design der Anzüge mitzuarbeiten. So von wegen, hey, ich bin Tom Cruise, will hier mitarbeiten im Produktionsdesign. Und besonders die Waffen der Ausrüstung fand er spaßig, ich auch, und beeindruckend. Genau. Emily Blunt aber wiederum hatte mit dem enormen Gewicht der Anzüge zu kämpfen und war darauf nicht vorbereitet, weil der eigentliche Suit brachte 38 bis 41 Kilogramm auf die Waage. Mit Bewaffnung lag das Gesamtgewicht sogar bei etwa 54 bis 57 Kilo.
Das ist ja ihr Eigengewicht.
Genau.
Wollte ich gerade sagen, das wiegt die wahrscheinlich wirklich. Es muss so lustig gewesen sein, wie die mehrfach umgekippt ist.
Und sie nannte das Exoskelett-Kostüm daher ein Albtraum beim Dreh. Genau, ich habe noch was anderes zu ihr, das erwähne ich jetzt aber nur ganz kurz in der Klammer, weil es gab noch Nachdrehs später. Da war sie aber schon schwanger, das wusste aber tatsächlich niemand. Also klar, ihr Mann wusste es, ne?
Ja, hoffentlich.
Joseph Kosinski so. Und 2 Personen so in ihrem engeren Umkreis, aber das war noch in der Zeit, wo man das jetzt nicht rausposaunt, dass man halt schwanger ist, weil man halt noch wartet. So, aber sie mussten halt diese Drehs machen und deswegen wurde Tom Cruise da eingeweiht und hatte da so ein bisschen als auch Mitproduzent quasi auch so ein bisschen einen Blick drauf. Genau, dann Tom Cruise verriet, dass Emily Blunt eine Schauspielerin war, mit der er schon sehr, sehr lange einmal zusammenarbeiten wollte. Und für die Rolle der Rita empfahl er sie deshalb persönlich dem Produzenten. Ne? Also das war sein Pick von Anfang an, dass sie die Rolle spielen sollte. Dann, das ist sehr, sehr lustig, weil ich glaube, das verbinden viele mit dem Film. Und zwar, wie er später im Heimkino ausgewertet wurde. Nämlich, nach dem enttäuschenden Abschneiden des Films an den US-Kinokassen weltweit spielte er dennoch Gewinn ein, so halbwegs an der Grenze, wurde die Marketingstrategie für die DVD-Veröffentlichung nämlich leicht angepasst. Dabei rückte man den Slogan des Films auf der Vorderseite der Packung stark in den Fokus, während der eigentliche Titel Edge of Tomorrow, den wir erkennen, nur noch ganz klein am unteren Rand des Covers zu lesen war. Dadurch entstand der Eindruck, der Film hieß tatsächlich Live, Die, Repeat. Warner betonte zwar, dass der Titel offiziell nicht geändert wurde, ne, und Lift Up Repeat lediglich der Werbeslogan blieb. Allerdings stand dieser nicht nur prominent auf dem Cover, sondern auch auf dem Rücken der Verpackung und auf den Discs selbst. Und der Verleihdienst Redbox damals führte den Film in seinen Automaten entsprechend unter dem Buchstaben L. So. Wie auch viele digitale Händler. Und deswegen wird er auch manchmal mit dem anderen Namen betitelt, obwohl eigentlich Edge of Tomorrow der richtige Name des Films ist. Das ist ein bisschen verwirrend.
Ja, aber ich finde es aber gut, dass du das aufklärst, weil das habe ich mich auch gefragt. Weil ich kenne den ja auch als Edge of Tomorrow und irgendwann stand er halt im Blu-ray-Regal oder in der Videothek als Live, Die, Repeat. Und ich dachte, hä? Wie? Ist das wieder so eine deutsche Erfindung oder wie auch immer? Oder hieß der immer so und Edge of Tomorrow war so der deutsche Titel, aber... Gut, jetzt weiß ich auch warum. Das hat mich auch immer massiv irritiert, was da los ist.
Eine Marketingkatastrophe, genau. Ja, genau, das wisst ihr vielleicht. Tom Cruise absolvierte sämtliche seiner Stunts selbst.
Natürlich.
Und Regisseur Doug Liman scherzte sogar beim Dreh, dass Cruise problemlos auch eine einfach beeindruckende Karriere allein als Stuntman hätte machen können. Und das fand ich auch sehr schön, weil oftmals wird ja Tom Cruise auch so ein bisschen kritisch gesehen, was so seine Filme und Produktion und Sonstiges betrifft. Und ich glaube, er erwartet auch einfach sehr, sehr viel am Dreh. Aber jetzt in dem Fall gab er eine Party zum Ende des Drehs, wo er 100.000 US-Dollar selber auch reingesteckt hat, nahm aber selber gar nicht dran teil, weil er zu dem Zeitpunkt noch die letzten Drehszenen für den Film gemacht hat.
Ja. Feiner Mensch.
Kann man mal sagen. Okay, das soweit dazu. Und dann würde ich sagen, starten wir in den Film. Und wie immer mit der Frage, wie hat euch der Film denn in den ersten Minuten so abgeholt? Mag mal jemand anfangen? Ding dong.
Gut.
Okay, gut.
Also ich konnte mich nicht mehr an wirklich viel erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Grundprämisse, dass wir jemanden haben, der, ich sag mal, desertiert, also na, als nicht desertiert, aber als Deserteur gebrandmarkt wird und dann an die Front geschickt wird, konnte ich mich jetzt überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und was mir gefallen hat, auf jeden Fall, ist halt dieses Martialische. Das kriegst du ja relativ schnell schon geboten. Ne? Auch diesen Engel von Verdun mit diesem, ich sag mal, an Warhammer 40k erinnerten Suit, dieses Exoskelett. Dann hat sie ja auch noch ein Schwert und so, ne? Kriegst ja diese Werbung an dem Bus, kriegst du ja gezeigt, ne? Das, so Zeug gefällt mir halt einfach, ne? Der Einstieg ist schnell und ja, die Schlacht geht auch schnell los. Mhm. Also von daher, Einstieg fand ich soweit passend. Jaco.
Der Film, warte ganz kurz, der Film hat ja auch zwei Inspirationen, das wird immer wieder genannt von Macquarie, und zwar Starship Troopers und Täglich grüßt das Murmeltier.
Ja gut, aber das wären jetzt auch, glaube ich, die Filme, mit denen man den direkt verbunden hätte, oder? Starship Troopers und Täglich grüßt das Murmeltier. Also,
genau.
Ja. Aber wenn man das nicht weiß, so wie ich bei meiner allerersten Sichtung, dann ist es schon arg verwirrend.
Ja, okay. Jaco.
Gut, das wusste ich jetzt bei der ersten Sichtung schon, was da passiert. Also von daher. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem des Films, dass er diese beiden Titel so als Vergleichsmodelle hat, was ja sehr naheliegend ist. Und von beiden einfach da auch nicht mal ansatzweise rankommt an deren Idee oder Grundgedanken. Sagen wir es mal so ganz grob. Ne? Ich fand den Einstieg okay diesmal. Ich würde auch behaupten, dass die erste Hälfte definitiv die bessere ist von diesem Film.
Ja.
Eine Sache, also der Starship Troopers Vergleich, der ist super naheliegend, finde ich. Einfach weil auch wieder Krieg gegen irgendwelche, ja, man kann es kaum beschreiben, so Alien-Viecher, die jetzt, also die definitiv nichts Menschliches haben, die eher so die Richtung tierische Kreaturen, wie auch immer, gehen. Und auch wieder so ein Kollektiv haben und so weiter und so fort. Und natürlich diese Zeitschleife, die du aus dem Groundhog Day Film kennst. Aber das Grundproblem ist, bei mir schon am Anfang, ich connecte so gar nicht mit den Figuren. Also ich finde Tom Cruise Figur, finde ich nicht sympathisch und das wird auch nicht besser im Film. Und auch die von Emily Blunt ist so, also mir fehlt der komplette Zugang. Ich hatte nur eine Person im Film, die ich irgendwie witzig fand, das war Bill Paxton als Ausbilder, weil der das so ironisch drüber halt spielt. Alles andere war mir da zu ernst für das, was da passiert. Also wie die Figuren auch so angelegt. Es gibt irgendwann Humor in dem Film, da kommen wir gleich nochmal drauf. So, aber so diese Grundprämisse war so, also mir fehlt da wirklich komplett der Zugang zu. Und was mich auch massiv gestört hat, fand ich diese Alien-Viecher, im Gegensatz zu Starship Troopers, die waren so komplett gesichts- und charakterlos. Und das wirkte auf mich wie so Kriegslametta. Also das waren so... Weiß ich nicht, die waren hässlich wie die Nacht. Also nicht hässlich wie, oh, das sind böse Viecher, sondern einfach, das ist die schießen auf CGI-Effekte, die zwar teuer und aufwendig sind, aber die so gar nichts mit mir machen. Das ist so einfach nur ein Feind, um ein Feind zu sein. Einfach nur irgendwas, worauf man schießen kann. Ja.
Na, ich glaube die Aliens, die ursprünglich gab es ja ein Design von Guillermo del Toro. Oh. Der hatte da ein Design für den Film gearbeitet. Das ist aber nicht das finale Konzept geworden. Und ich glaube, was diese Viecher darstellen sollen, sind halt eher so eine Drohnenmasse. Ne, was ja nachher dann auch mit diesem Film ja zusammenpasst, weil die werden ja alle gesteuert. Ne, erfahren wir ja später dann im Laufe der Geschichte dann irgendwann. Und ich fand das dann eher passend. Was mich immer in dem Film, was mich so abholt zum Anfang, ist, na, dieses Martialische, dieses Starship Troopers, möchten sie mehr wissen, so ungefähr. Ne? Mhm. Und Tom Cruise Figur ist ja auch eher jemand, der dann von Talkshow zu Talkshow geht und die Leute halt eher dazu begeistert, in den Kriegsdienst zu treten und die Menschheit zu verteidigen. Das ist so sein Job. Und was ich halt spannend finde und vielleicht auch ein bisschen mutig, und da kann ich dann, Jaco, dich auch verstehen, dass du da nicht connectest mit dieser Figur, weil er ja so als unsympathische Figur gleich eingeführt wird. Jemand, der quasi dann die Chance hat, jetzt vom D-Day, übrigens war der Start des Films damals tatsächlich auch am 6. Juni in den USA, am D-Day, ne, zum Jubiläum. Und
ist aber auch ein bisschen geschmacklos, oder?
Also ja,
ich weiß nicht, ob ich das so gut finde.
Deswegen hatte ich es bei dem Trivia auch nicht mit aufgenommen. Ich drop's jetzt einfach mal. Kann man halten, was man möchte jetzt davon. Aber dass er halt dann das der nicht macht und dann versucht abzuhauen, das ist auch ein bisschen skurril, ehrlich gesagt, ne? Und dann so dieser Deserteur von Anfang an ist, wo du denkst so, boah, ey, was für eine Figur. Aber ich finde, er macht sich dann im Laufe der Geschichte und es gibt so ein paar subtile Momente, da können wir ja später nochmal drüber auch im Spoilerbereich reden. Aber ich kann verstehen, dass man dann erstmal so ein bisschen orientierungslos in dem Film ist. Was völlig absurd ist, ist natürlich die Geschichte an sich, dass dann gesagt wird, oh, jetzt wollte er fliehen, jetzt schicken wir ihn definitiv an die Front, ohne Kampfausbildung, ohne dass er weiß, wie dieser Exoskelett funktioniert. Das macht der Junge schon. Und er hat ja auch gar keine Aufgabe mehr. Er soll da ja gar nicht mehr berichten oder sonstiges. Das ist so dieses größte Fragezeichen, was ich am Anfang des Films immer habe und denke so, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, aber sei es drum, wird gemacht und dann beginnt ja quasi dann relativ schnell dann, wo es hingehen soll. Und Bill Paxton, das würde ich schon mal einwerfen wollen, Bill Paxton spielt die beste Rolle in den ganzen Film. Das ist einfach großartig. Der hat wenige Auftritte dann zum Ende hin. Das ist ein bisschen schade, aber das ist echt Bombe. So.
Also ich find's ja witzig, dass ihr das so unlogisch findet, dass er da an die Front geschickt wird. Also für
mich das ist völlig unlogisch.
Aber das Schöne ist, dass Thomas den jetzt 8-9 Mal gesehen hat und das auch nicht versteht, weil ich dachte, da habe ich irgendwas verpasst. Warum denn?
Den würde ich halt irgendwo einsperren oder so, aber doch nicht an die Front schicken und ohne Kampferfahrung.
Ja, aber ist doch ganz simpel, ja. Er droht ja diesem General, ja, von Brendan Gleeson gespielt.
Ja.
Und für ihn ist das dann einfach, in dem Moment, wo ihr ihm droht, ist das die volle Retourkutsche, ich bring den an die Front, dann soll er halt krepieren. Also für mich war das halt bösartig so.
Ja, okay, ja? So gesehen stimmt, so gesehen, okay, ja.
Weil es ist ja auch noch mit dem Zettel, wo dann drin steht, er wird euch mitteilen, dass er ein Major sei, bla bla bla, ignoriert alles, vollkommen egal, ja. Ich habe das einfach, für mich war das ganz klar, das ist eine Racheaktion, fertig, das ist sehr, sehr unmenschlich, ja.
Hm.
Aber das hat mir persönlich jetzt gereicht. Ich meine, seine Figur wird ja auch im späteren Verlauf nicht wirklich anders dargestellt. Man hat zwar mal das Gefühl, dass es so wäre, aber ist es ja dann trotzdem nicht.
Mm.
Ja.
Er ist trotzdem der Arsch. Ja. Er bleibt die ganze Zeit der Arsch.
Von daher war das für mich kein Widerspruch.
Ja, okay, so gesehen, bin logisch überzeugt.
Gern geschehen. Jetzt kannst du bei der 10. Sichtung kannst mehr genießen, kannst ihm 10 Punkte geben.
Sehr schön. Wie fandet ihr denn die optischen bzw. visuellen Effekte, wenn es dann zum ersten Schlachtgedöns kommt? Ne? Also kurz zur Erklärung, weil die bereiten gerade die Invasion vor, wollen Frankreich zurückerobern, haben in Heathrow quasi alles auffahren lassen, die amerikanischen Truppen sind auch da und dann fliegen die los und stellen dann fest, oh scheiße, die Mimics warten schon auf uns und dann gibt es dann voll das blutige Massaker am Strand. Wie fandet ihr denn das? Weil das wird ja immer wieder auch wiederholt in verschiedenen Stellen und dann andersartig ja auch immer wieder dargestellt. So, ich kann schon mal sagen, ich fand's mega. So.
Also ein blutiges Massaker habe ich nicht wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es gibt kein Blut, das war jetzt übertrieben.
Das ist auch für mich persönlich tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich habe. Ja, das ist aber einfach meine Präferenz. Ja, also ich finde, wenn du Kriegsgeschehen zeigst, dann zeig bitte auch die Gräuel des Krieges und mach das nicht irgendwie kindgerecht, sondern geh aufs Ganze so. Ne? Aber ich muss sagen, ich fand den Aufbau dahin ziemlich stark. Ne? Also dieses, wie sie dann in Richtung Front sich aufmachen, fand ich sehr atmosphärisch. Ja, es war, du hast so diese Panik vom Cruise-Gut eingefangen gehabt, so der ja gar nicht wusste, wie entsichere ich denn meine Waffe? Also der war ja komplett aufgeschmissen.
Mhm.
Und was mir auch gut gefallen hat, ist, die werden ja angegriffen in der Luft und du siehst, ich sag mal, diese Artillerie, was mich auch sehr an Starship Troopers erinnert hat, weil da hatten wir ja auch diese großen Käfer, ja, mit diesem Artilleriefeuer, das haben wir halt auch. Und diese Armee wird schon dezimiert, aber du siehst als Zuschauer und Zuschauerin, du siehst noch gar nicht den Feind. Du weißt noch gar nicht, mit wem du es zu tun hast. Das offenbart sich dann und das fand ich stark, weil am Anfang, die kämpfen einfach für uns gegen so einen gesichtslosen Feind. Und dann, wenn die Mimics auftauchen, ich muss sagen, mir hat das Design eigentlich gefallen. Also ich habe so als Roboterwesen, Maschinenwesen wahrgenommen. Gibt's ja auch bei Warhammer 40k, gibt's ja auch die wie heißen die, die Necros.
Die Necrons, ja.
Necrons, genau. Ja, danke. Ja, und an die haben sie mich so ein bisschen erinnert, so von ihrer Art. Klar, es ist jetzt nicht das coolste Design, aber so wie sie rumwirbeln. Und da wäre halt dann auch für mich persönlich wieder so dieser Punkt gewesen, da hätte man es ein bisschen grafischer gestalten können. Weil so wie bei Starship Troopers, der ja auch ganz in die Vollen geht, ist es halt ja auch das Potenzial, weil die sind ja im Nahkampf aktiv. Und dann aus meiner Sicht hätte da ruhig mal irgendwie ein Körperteil wegfliegen können. Das hätte dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Pep gegeben. Hätte halt auch die Dramatik dann unterstützt, ne? Also sorry, wenn da jetzt jemand liegt und blutet und schreit. Ich meine, wir kennen es von Soldat James Ryan. Man kann den Film sehen, wie man möchte, aber die Anfangsszene in der Normandie, die ist halt sauintensiv. Und die wäre aus meiner Sicht nicht so intensiv, wenn du diesen Schrecken des Krieges, diese Schreie, dieses Blut, dieses Sterben, wenn du das nicht so zeigen würdest, dann wäre auch die Anfangsszene von Soldat James Ryan nicht so effektiv, wie sie ist. Und das hätte ich mir hier gewünscht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also die Action an sich ist natürlich gut gemacht. Das ist handwerklich völlig in Ordnung. Will ich auch gar nicht drüber meckern. Da gebe ich dir aber voll recht, ein bisschen mehr Spratzigkeit, nicht um des Blutzolls willen, sondern einfach damit das auch besser wirkt. Hätte ich auch besser gefunden. Und das Alien-Design holt mich so gar nicht ab, aber das ist dann wahrscheinlich auch einfach mal ein Problem. So, die Action-Sequenz an sich ist aber tatsächlich ganz gut gemacht. So, also wie gesagt, handwerklich sowieso, das ist das geringste Problem, das ich dem Film irgendwie geben will. Das ist eine große Produktion, die wissen, wo sie das Geld hinstecken müssen, was mit dem Geld machen müssen, das ist alles völlig in Ordnung. Und Doug Liman ist ja auch kein schlechter Regisseur, was das Handwerkliche angeht, um Himmels Willen. So. Alles gut in der Hinsicht.
Ich würde hier nur nochmal das unterstreichen. Also vor allen Dingen visuell, wenn man jetzt bedenkt, ne, der hat ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ehrlich gesagt, der Film. Aber er sieht einfach immer noch richtig gut aus. Das, ne? Klar, hinten raus wird es dann ja auch, gibt es ein paar dunklere Szenen, das kann man durchaus auch kritisieren. Da müssen wir im Finale nochmal drüber sprechen, dann im Spoilerbereich. Aber was da so geboten wird, das ist noch immer noch richtig top.
Was ich so ein bisschen nervig fand in diesen Exoskeletten, wenn sie da rumlaufen, das sieht ja sehr behäbig aus. Das sah immer so aus, als hätten die sich gerade in die Hose gemacht. Also, ich fand das immer so ein bisschen lustig, als so ernst zu nehmen. Okay, gut.
Ja, siehst du, deshalb hat der einen auch gar nicht erst eine Hose angezogen, ne?
Richtig, genau, er hat es richtig gemacht. Gleich den Schacht hinten offen gelassen, ja.
Humor habt ihr schon angesprochen. Der wird ja immer mal wieder eingebaut, an verschiedensten Stellen. Eher auch mal skurriler Natur, aber dann auch mal wieder so ein bisschen plump und auch manchmal wieder durch Dialoge. Wie fandet ihr denn das jetzt eigentlich so zur Auflockerung des Szenarios?
Hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, im Gegensatz zu Ding Dong wahrscheinlich, also auch gerade in der ersten Hälfte. Du hast ja am Anfang, dass diese Szene, diese erste Kampfszene ja mehrfach ausgiebig wiederholt wird. Und irgendwann, was auch gut ist, dass sie nicht immer wieder zeigen, okay, jetzt fängt er da wieder an und geht wieder dahin, sondern dann schneiden die das ja einfach so. Also, du hast es jetzt schon dreimal gesehen und dann weißt du immer wieder, okay, wir springen jetzt nur an die entscheidende Stelle, wo sie was ändert, zurück. So, dadurch ist ein viel besserer Flow irgendwann drin. Welche Szene ich halt geil fand, wie, als er da abhauen will und sich unter dem Auto durchrollt. Beim ersten Mal geht das halt gehörig schief und der Typ steht da auch nur und meinte so, Bill Paxton ist, glaube ich, was hat er sich denn dabei gedacht? Also das fand ich halt geil, das war eine richtig coole Szene.
Ja.
Und hätte der Film, ich glaube, so die ganze Zeit weitergemacht, hätte er mir auch mehr gefallen, weil ich glaube, da hatte ich am meisten Spaß mit dem Film. Tatsächlich.
ich fand den, also ich bin ja eigentlich jemand, der Humor in bestimmten Genres nicht ganz so toll findet. Ne? Also klar, gibt überall gute Komödien, keine Frage, aber so grundsätzlich, wenn man mich fragt, möchtest du einen ernsten Horrorfilm oder einen ernsten Science-Fiction-Film oder was Lustiges, dann werde ich immer sagen, ich möchte was Ernstes. So. Ich finde es aber hier auch tatsächlich passend, vor allem, weil ich finde, der schafft noch eine gute Trennung. Der nimmt nicht den Humor mit in das Kampfgeschehen rein, sondern der trennt es. Wenn gekämpft wird, dann bleibt der Film ernst. Der Humor kommt hauptsächlich oder eigentlich grundsätzlich über die Tode von Tom Cruise, beziehungsweise, dass er halt stirbt, ne, weil das wird ja dann irgendwann auch so, ich sag mal, zu so einer Art Running Gag, ne, dass er dann halt ausgeschaltet wird, um irgendwelche Erkenntnisse zu erlangen oder dann, ne, gibt's ja später noch, wollen wir jetzt noch nicht spoilern, gibt ja ein Prinzip dahinter, ja, aber das fand ich dann, das hat gepasst für mich. Thomas mochte es bestimmt auch.
Ja, ja, den Humor mag ich total. Ich finde, das lockert halt einfach auch dieses ganze Szenario auf. Und das ist, wirkt halt auch eher an manchen Stellen auch eher so ironisch. Ne?
Ja.
Und dadurch, dass ja Tom Cruise den Tag immer wieder und immer wieder erlebt, schafft er es ja natürlich auch so gewohnte Sachen dann zu durchbrechen. Er weiß dann irgendwann alles, was Leute sagen. Na, auch das ist ja irgendwie so ein bisschen humorvoll, wie er das so einpackt. Dann ist er irgendwann schon genervt und sagt dann so, ja, das machst du gleich das, dann machst du, ne, da liegen die Karten. Kommt der ja auch so rein in die Hütte beispielsweise, wo die Soldaten sind. Das ist ganz cool. Und dann gibt's ja die ganzen Trainingssequenzen dann, wo er mit Emily Blunt, mit der Rita ja trainiert, um dann auch besser zu werden mit seinem Anzug. Also, ne, zur Erklärung, er offenbart ihr dann irgendwann, welche Fähigkeiten er hat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon ein Spoiler ist oder nicht.
Nein.
Aber die arbeiten ja dann zusammen, ne? Und dann ist es halt so, dass er ja in dem Training ja auch öfter mal einfach scheitert. Immer wieder und irgendwo hängen bleibt. Oh, ich glaube, ich habe mir den Rücken gebrochen, wird dann zum Beispiel gesagt. Und dann knallt sie ihn halt ab. Das ist halt einfach, das ist richtig gut gemacht so.
Ja, und ich finde, wenn der Film diese Schiene beibehalten hätte und das irgendwie schafft, das sinnvoll bis zum Schluss durchzuziehen, dann wäre ich auch ganz fein mit dem, glaube ich.
Na.
Ja gut, aber ich meine, letztendlich ist es ja immer noch ein Film über das Schicksal der Menschheit.
Ja, und genau das finde ich, macht er nicht gut. Aber okay, dazu kommen wir dann später. Ich glaube, auch im Spoilerbereich hauptsächlich werde ich meine meiste Kritik losballern.
Ja, ich kann tatsächlich spoilerfrei eine Kritik da schon einfach reinbringen, weil durch diese vielen Resets verliert der Film halt auch so ein gewisses Maß an Dramatik und Dringlichkeit, ne? Weil du halt irgendwann einfach weißt, okay, der kann ja alles ausprobieren und ne, so dieses. Da ist nichts mehr mit Mitfiebern.
Exakt.
Du machst ein Reset und egal, es geht um nichts.
Und deswegen meine ich ja, verbau das lieber als so humoristische, eben spiel damit mehr, mach so kreative Sachen, weil du kannst null mit der Person mitfiebern. Und da sind wir schon wieder, das erwähne ich auch viel zu oft in letzter Zeit, aber stört mich immer massiv dieses Konsequenzlose bei Filmen. Ich nenne da immer Infinity War und Endgame als Paradebeispiel. Ne? Wenn du mit dem Finger schnippst und alle sind wieder da, dann ist mir das kackegal. Und wenn ich das weiß, erst recht. So. Oder Multiverse und alles wieder auf Neustart und es ist doch völlig egal, wer stirbt und wie und wann. Ja, verbau das als Stilmittel, dass es witzig ist, dass es kreativ ist, aber wenn das einfach nur dazu da ist, wie man, also manchmal erinnert mich der Film an Ego-Shooter.
Mhm.
So, ja. Ich habe vorhin schon zu Thomas gesagt, ich spiele gerade Borderlands 2. Ich weiß, ein bisschen spät, aber ich bin immer spät bei Spielen. So. Und da finde ich ja ganz cool, dass wenn ich draufgehe, ich einfach irgendwo wieder gerespawnt werde, weil sonst hätte ich das Spiel schon 1000 Mal abbrechen müssen. Aber in einem Film nervt mich das. Wenn ich immer wieder gerespawnt werde, das ist egal.
Also nicht per se grundsätzlich. Ne? Es gibt ja auch Filme, wo es funktioniert. Es gibt zum Beispiel Happy Death Day, falls ihr den kennt.
Fand ich auch nicht gut.
Ja, den fand ich ganz nett, weil da wird gut damit gespielt. Aber da ist jetzt auch nicht so, ich meine, hier geht es um das Schicksal der Menschheit. So, ne? In der Theorie. Ja, und das verkommt halt im Mittelteil, kommt es halt zu einer Gagparade. Was nett ist, wie gesagt, sie haben es gut getrennt. Das finde ich okay, dass es nicht rüberschwappt in die Action-Szenen, aber.
Aber was man dem Film auf jeden Fall vorwerfen kann, ne, dass diese Invasions- oder dieser Alien-Gedanke, der beschränkt sich halt tatsächlich auf den Strand hauptsächlich. Ne? Also wir haben ja nie, bis auf eine Sequenz, wo es dann mal darum geht, was dann nach dem Tag passiert oder wenn dann die Invasion scheitert, haben wir ja wenig, außer das Finale, wo wir dann so global mehr sehen als das, meine ich jetzt zum Beispiel. Also er konzentriert sich sehr, sehr stark bei diesem Alien-Invasionsaspekt. Das kann man dem Film schon vorwerfen. Aber ansonsten finde ich die Geschichte für das, was sie eigentlich sein will, und da gebe ich die Rechtfertigung von wegen, ne, es geht um das Schicksal der Menschheit, finde ich es eigentlich passend auch erzählt. Ich glaube, sie hat wenig mit der Vorlage zu tun. Das bin ich zumindest der meiner Meinung, dass ich das so gelesen habe.
Hatte ich auch irgendwo mal gelesen, aber das könnte ich jetzt nicht mehr irgendwie rekapitulieren so. Was ich mich so noch erinnern kann, dass es halt hinten raus doch sehr anderes Ende gibt und dass er halt tonal halt auch wohl eine andere Richtung fährt. So, ne? Ein bisschen mehr Dramatik und.
Mhm. Ne? Ich hätte ja eigentlich gedacht, ich schaffe noch den Anime, der dieses Jahr auch rausgekommen ist, mal zu gucken, der wohl sehr, sehr nah an der Vorlage sein soll, aber das habe ich nicht hingekriegt.
Ja, also was ich jetzt noch spoilerfrei sagen könnte, mich ermattet das auch irgendwann so ein bisschen, dass man halt immer wieder so diesen Reset-Button drückt, nicht nur, weil es halt dramaturgisch natürlich wenig Konsequenzen hat irgendwo, sondern weil, ja, irgendwann ist das so ausgelutscht und da fehlt mir halt wirklich so dieses Ding, mach damit noch mehr, sodass mich das bei der Stange hält, weißt du, das ist so, die Idee ist ja ganz cool und das funktioniert auch mal für ein paar Minuten ganz in Ordnung, aber irgendwann langweilt es mich tatsächlich und dann langweilt mich auch der Film.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir war es jetzt nicht ganz so gewichtig, aber ich habe es auch für mich gemerkt, so, dass es irgendwann ein bisschen zu viel war. Aber was ich halt noch nett fand, was der Film eingebaut hat, war, dass du zwischenzeitlich irgendwann gedacht hast, es ist was Neues, also es ist ein neuer Schritt, eine neue Entwicklung, um dann rückblickend festzustellen, so, oh nein, da waren wir schon mal. Hm. Beziehungsweise Tom Cruise wie heißt sie, Rita, also der Major und Rita, dass die da schon mal waren. Das fand ich ganz nett, weil das dann so, wow, okay.
Ja, obwohl ich das absehbar fand, aber gut, das ist dann vielleicht mein Problem, weil ich das
ja natürlich schon es ist jetzt,
wenn einen das kalt erwischt, okay.
Naja, aber es gibt ja schon so ein, zwei auch schöne Momente dann, ne? Da kann ich jetzt noch nicht drauf eingehen, weil das im Spoilerbereich eher passt, aber zwischen den beiden auch, wo sie dann feststellt oder denkt, das ist das erste Mal, dass wir jetzt hier sind.
Das meine ich ja.
Genau, und dann feststellt, oh Scheiße, der hat wahrscheinlich diesen Tag hier schon 100 Mal gemacht mit mir.
Genau.
Und ne, versucht jedes Mal, das zu einem anderen Ausgang zu bewegen und schafft es einfach nicht. Und daran hapert er ja auch irgendwann, ne? Von wegen, ich fühle mich connected mit dieser Figur, mit ihr, mit Rita, ne? Schaffe es aber einfach nicht. So. Und
ja, was mir dabei gerade als guter Vergleich einfällt, welcher Film das gut schafft, so, ist ein Butterfly-Effekt.
Das stimmt.
Bei dem fand ich nämlich, dass der diese Idee total kreativ die ganze Zeit fortsetzt und es immer wieder schafft, daraus was Neues zu machen, obwohl der ja auch ganz oft was wiederholt wird. So, der Film hat mich immer total überrascht und der hat immer wieder neue Akzente gesetzt und der war emotional auch nochmal eine ganz andere Stufe.
Mhm.
So, also das wäre jetzt für mich so ein Vergleichsbeispiel, so funktioniert es richtig gut und so ist so, ja, gute Idee, aber
Wobei das aber auch ein,
so, die Ansätze sind da.
Wobei das aber auch ein unfairer Vergleich ist, weil ein Butterfly-Effekt geht zum Traumata
natürlich,
und hier geht es um Krieg.
Ja, aber
Kriege sind auch traumatisch.
Ja, ja, aber im Nachgang erst.
Auch währenddessen unter Umständen schon.
Ja, okay.
So im Schützengraben liegen, weiß ich nicht.
Okay. Da spricht der ehemalige Bundeswehr, das ist nur Krieg, das ist doch Alltag. So, was wollt ihr denn? So. Nein, aber deswegen ja auch, diese Prämisse eignet sich dafür natürlich viel besser. Deswegen ist es ja hier so eine Prämisse aufgestülpt aus so einem Film, was nett klingt, aber die ja nicht ausschöpfen kann auch irgendwie.
Was ich jetzt nochmal einwerfen möchte, bevor wir jetzt spoilern, weil ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal in den Spoilerbereich eintreten.
Ja, müssen wir auch.
Also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ist es wirklich halt auch ein typischer Blockbuster, ne? Wo man sich auch mal reinsetzen kann. Man kann das Popcorn sich holen und einfach auch genießen, ohne jetzt vielleicht viel so drüber nachzudenken. Das schafft der Film halt auch, ne? Durch den Humor, durch die Action, durch die Figuren. Aber wenn man natürlich an manchen Stellen so ein bisschen mehr Tiefe erwartet, da gebe ich dir recht, Jaco, dann stößt man relativ schnell an seine Grenzen. Auch vielleicht, was der Film hätte mehr sein können. So, wie gesagt, die Vorlage kenne ich jetzt nicht. Da ist auch aber ein anderes Ende drin, das weiß ich. Und über das Ende sprechen wir auch gleich noch. Da wird man eher enttäuscht sein, weil wenn man da ein konsequenteres Ende erwartet, das können wir schon mal sagen, das bekommen wir hier halt nicht. So, das passt halt auch eher in diesem Blockbuster-Gedanken mit rein. Aber wenn man das erwartet und das haben möchte, dann sollte man sich diesem Film definitiv mal geben, wenn man das mag.
Dem will ich sogar gar nicht widersprechen. So, ich mag's halt nicht, ist halt nicht meine Baustelle. So, warum sage ich gleich? Aber ja, da hast du recht. Wenn man so, sag ich mal, einfach teures, aufwendiges Popcorn-Kino sehen möchte und es einem relativ egal ist, was so mit dieser Idee gemacht wird und wie die umgesetzt wird, dann mag der funktionieren. So, mich hat's dann irgendwann wirklich sehr ermüdet und gerade die zweite Hälfte hat mich gekillt. So, mehr oder weniger.
Wollt ihr hier an der Stelle schon eure Wertung mal droppen?
Ja, macht ja Sinn, sonst sind ja vielleicht die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mehr am Start.
Ja, also ich fange mal an, bei mir hätte eine 4 von 10. Das ist kein Scheißfilm. Also wie gesagt, Scheißfilm ist alles unter 4. So. Das ist für mich aber ein, für mich persönlich ein uninteressanter Film. Der hat Ansätze, Ideen. Ich bin da irgendwo, ich erkenne, was man damit hätte machen können. Aber ich finde, er macht es mir zu wenig. Und am Ende, ich musste mich auch ein bisschen quälen, den fertig zu gucken tatsächlich. Und das, obwohl es ein Film ist, in dem du viel Action hast, der auch nicht zu lang ist, der geht knapp unter 2 Stunden, das ist dafür völlig okay. Da passiert dauernd irgendwas. Also eigentlich ist das ein perfekter Film zum mal weggucken. Und trotzdem habe ich gedacht, oh. Und ich wusste jetzt ganz genau wieder, warum ich den damals auch nicht mochte.
Thomas, wolltest du?
Kann ich gerne machen. Ich habe ihn damals bei der Erstsichtung auf Movie Break, glaube ich, 8 gegeben und dann lange stehen lassen. Ich würde ihn jetzt auf 7,5, weil er einfach für mich so ein bisschen zumindest da auch ganz gelassen hat. Aber ich mag den trotzdem immer noch sehr, sehr gerne und ich gucke ihn auch immer noch sehr, sehr gerne. Also 7,5 eher mit einem Plus dahinter.
Ja, ich hatte es ja schon gesagt, bei meiner Erstsichtung habe ich ihm 5,5 Punkte gegeben. Und jetzt bin ich höher. Ich bin bei 6,5 Punkte. Der hätte auch auf 7 gehen können, aber hinten raus, da werden wir jetzt gleich drüber reden, da hat er für mich so einen steilen Senkflug hingelegt, ja, dass da ist nicht mehr drin.
Ja, ich sag mal, auch ohne dieses Ende wäre der bei mir wahrscheinlich auch höher. Also höher reden wir dann vom 5,5 vielleicht oder so halt. Ne? Aber die zweite Hälfte, speziell das letzte Drittel, fand ich halt Käse.
Okay, gut. Dann spoilern wir jetzt offiziell und ich gebe ab an Jaco.
Was willst du hören?
Alles.
Also, ich finde gerade gegen Ende, jetzt dürfen wir es ja verraten, also irgendwann verliert ja Tom Cruise seine Fähigkeit, immer wieder zu respawnen. Ne? Und dann, eigentlich wäre das ja ein guter Punkt zu sagen, oh, jetzt ist mal was anders. Jetzt haben wir eben nicht diesen Dauerloop, diesen Ego-Shooter-Effekt, so von wegen, ist ja egal, ob ich sterbe, dann komme ich halt wieder. Und ich finde, gerade dann ist es auch so, daraus macht der Film gar nichts. Und ich finde das auch ziemlich bescheuert, dass er da seine Einheit dann quasi überzeugt, trotzdem mit ihm in den Kampf zu ziehen, die ihn ja gar nicht kennen. Also für die ist es trotzdem das allererste Mal, dass dieser Typ kommt. Der überzeugt sie natürlich mit diesen Taschenspieltricks. Ich weiß ganz genau, du sagst jetzt dies und das und dann liegen die Karten unter der Decke und wie auch immer. Aber die sind ja auch komplett bereit, für ihn dann durchs Feuer zu gehen, sich zu opfern. Alle opfern sich am Ende ganz für die ganze große Sache. Und das ist wieder dieses, was mich ganz oft bei Filmen nervt, dieses super pro-militärische, ja, und für die gute Sache sterben ist gut. Und jetzt kommt da so ein Otto, der erzählt mir halt irgendwas, so, und trotzdem laufe ich da blind mit und gehe für ihn durchs Feuer. Klar, es ist für die Menschheit und für das große Ganze, aber das ist mir alles zu pathetisch, zu heldenhaft dann auch wieder, obwohl Tom Cruise ja am Anfang eben nicht so heldenhaft dargestellt wird eigentlich. Er ist ja eigentlich so der Coward eigentlich, der absolute Feigling, der sich da so durchmogelt. Am Ende sind sie alle großen, fahnenschwenkenden Helden der Nation und ja, das hat mich tierisch genervt, muss ich sagen. Und dann natürlich wieder das Ding, am Ende gibt's trotzdem den Reset-Button. Warum auch nicht? Da ist wieder das Infinity Wars-Ende oder das Endgame-Ende und alle sind wieder da und alles ist wieder gut. Oh, fuck off. Also ich hasse sowas.
Ja, jetzt hast du natürlich schon ganz viel mit reingebracht. Ich würde jetzt einfach mal da starten, weil du jetzt gerade gesagt hast, er überzeugt dann die Leute. Also mit dem Pathos habe ich erstmal per se kein riesiges Problem. Aber so wie du sagst, er hat dann auf einmal so intime Informationen über die Leute. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, der hat so seine 1000 Resets gemacht, aber trotzdem frage ich mich halt, der hat ja immer nur 24 Stunden oder wie viel? Nicht mal wahrscheinlich, ja. Also wie nah kannst du jemand in dieser kurzen Zeit kommen, selbst wenn du es 1000 Mal machst, ja, dass er so ganz intime Details preisgibt? Weißt du, wie ich meine? Das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Wenn das irgendwie ein anderer Weg, aber das sind so viele Sachen, wo ich sage, ja komm, das erzählst du doch nicht jemanden, den du jetzt irgendwie vor 12 Stunden kennengelernt hast. Selbst wenn du das 1000 Mal durchlebst, erzählst du diese Sachen nicht. Ja, dann da ist zu wenig Zeit. Eine Woche, dann vielleicht, aber nicht nach so einem kurzen Zeitraum. Thomas, wie ist bei dir?
Weiß ich halt nicht. Also erstens weißt du natürlich nicht, wie viele Resets er gemacht hat. So, das können ja wirklich 1000, 2000, 3000. Also er hat ja wirklich auch Ausdauer manchmal, ne?
Ja.
Weil bestimmte Sachen und Situationen hat er ja schon wirklich gefühlt 1000 Mal durchlebt, ehrlich gesagt. Und ja, kannst du natürlich auch vielleicht besser connecten, wenn du dann die richtigen Fragen stellst und vielleicht auch dann irgendwie, und machen wir uns nichts vor, ich meine, die wissen, dass sie den nächsten Tag an die Front fahren und dass das vielleicht auch ihr letzter Tag ist. Da ist man vielleicht auch manchen Stellen vielleicht ein bisschen gefühlvoller, emotionaler und offener, als wenn man jetzt weiß, morgen gehe ich nur zur Arbeit, mache meine Schicht an der Maschine und gehe wieder nach Hause oder sowas. Ne? Also ich glaube, das ist schon eine Extremsituation. Das kaufe ich dem Film jetzt.
Entschuldige, das Ding ist ja, für die, seine Truppe, die er dann da anheuert quasi, für die ist es ja dann trotzdem genauso wie am Anfang des Films, so wo die relativ unbeschwert in ihrer Baracke saßen, so, aber jetzt sind die auf einmal ganz anders drauf, nur weil der so ein bisschen was erzählt, und das finde ich auch nicht, gar nicht so nachvollziehbar. Also die müsste ja genauso auf dem Stand sein wie in der ersten Viertelstunde. Und das kommt irgendwie gar nicht so rüber. Weißt du, was ich meine? Die, als hätten die das auch schon ein paar Mal durchlebt und wissen, was da passiert, und wir sterben alle. Nur weil der Typ da kommt und was erzählt, der könnte auch psychisch total labil sein, was auch sehr nachvollziehbar wäre, dass da irgend so ein Idiot kommt, der irgendwas vorfaselt oder irgendwie so Taschenspielertricks, ne, wie halt so Hellseher halt auch arbeiten, weil die halt durch irgendwelche anderen Informationen Dinge wissen, wo du denkst, oh, woher weiß der das? Also deswegen finde ich das nicht nachvollziehbar.
Ja, aber das vor allem, weil der wird ja schon so eingeführt. Also der Bill Paxton hat ja diesen Zettel, wo er schon diese Warnung draufsteht, der erzählt euch all möglichen
Scheiß. Stimmt, das kommt noch dazu. Ja,
das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er das auch dieser Einheit noch, ich weiß gar nicht, ob er es ihnen sagt oder nicht, aber spielt ja auch keine große Rolle. Aber gut möglich, dass er die auch instruiert. Ne, der sagt ja auch, ey, pass auf, dass er nicht abhaut und sowas. Dann weißt du ja eigentlich schon, okay, ich muss misstrauisch sein, den sollte ich eben nicht alles anvertrauen und alles für bare Münze nehmen und so. Also selbst dann, tausendmal versucht, aber wie gesagt, die haben ja trotzdem nur diesen gewissen Zeitraum, ja, bevor es in die Schlacht geht. Und dann glaube ich nicht, dass er das irgendwie hinkriegen würde, sie das Vertrauen zu gewinnen von den Leuten. So, ganz intensiv.
Ich wollte auch gar keine Gegenrede starten. Ich wollte dich eher unterstützen, bevor du so einen Rant gestartet hast. Weil ich wollte sagen, mit Pathos habe ich überhaupt kein Problem, sowieso nicht. Ich mag das leider eher einen Film. Genau, aber ich gebe euch so recht, dass das letzte Drittel wirklich ein Problem hat, auch mit der Logik. Weil ich glaube, man hätte es anders aufbauen müssen, und man versucht da nochmal so ein Actionfeuerwerk am Ende zu starten. Das ist auch natürlich ganz cool anzusehen, obwohl es jetzt natürlich dunkel ist und mit dem Louvre und mit dem Wasser und sowas alles. Also man spielt da ja auch nochmal mit bestimmten Sachen. Aber dass er diese Einheit da von wegen, hey, ich weiß alles von euch und jetzt kommt doch mal mit und wir kämpfen hier um die Zukunft der Menschheit. Okay, cool, ich bin dabei, ne? Und dann desertieren die ja faktisch, ne? Sie klauen ja eine Maschine.
Genau, das ist
so.
Ja.
Also sie wissen ja auch, was für Konsequenzen das eigentlich nach sich ziehen. Und das würde keiner von denen im Normalfall eigentlich machen. Selbst wenn da jemand kommt und sagt, ich weiß alles über dich, Thomas, jetzt komm doch mit an die Front. Dann sage ich auch nicht, okay, ich komm mal mit, ne? Da gebe ich euch ja recht. Und ich glaube, das letzte Drittel ist auch das Schwächste vom Film, so. Und mein größter Kritikpunkt auch damals schon, ich kann es trotzdem akzeptieren, ich mag trotzdem das Gesamtergebnis von dem Film, aber diese letzte Szene, wo er dann sich opfert und alle tot sind und das dann quasi geschafft haben und die ganzen Mimics dann umfallen, dann nochmal ein Reset zu machen, und zwar von vorher, während er noch im Hubschrauber aufwacht, und dann zu sagen, oh ja, jetzt sind alle einen Tag vorher schon umgefallen, ne? Oh, ich finde das echt schwierig. Natürlich der letzte Moment, wo er dann vor Rita steht und dann so, ne, ah, sie lebt noch. Das ist ganz cool, das gebe ich dem Film auch. So, das ist ein cooler Schlussmoment, auch mit der Musik, die dann einspielt. Aber es macht's halt echt schwierig, ne? Weil alles, was vorher passiert ist und alles, was du so, alles so, ja, es hat keine Konsequenzen, Jaco, du hast es vorhin gesagt gehabt, ne? Es hat überhaupt null Konsequenzen, es ist alles gut.
Null.
Jetzt ist natürlich die Frage, die stelle ich euch nachher noch, weil es wird ja wahrscheinlich eine Fortsetzung geben. Jetzt ist natürlich die Frage, wo setzt die Fortsetzung irgendwie an? Aber so diesen Gesamtbutton und jetzt ist alles wieder gut und Tom und Rita sind jetzt zusammen. Und ist gut, fand ich halt eher Banane. So.
Ja. Und da werfe ich nochmal Butterfly-Effekt in den Raum. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, fällt mir nur gerade ein.
Achtung, Achtung, an dieser Stelle eine Spoilerwarnung für den Film Butterfly-Effekt. Falls ihr Butterfly-Effekt noch nicht gesehen haben solltet, dann springt jetzt gleich mal bitte ungefähr 30 Sekunden nach vorne, damit ihr nicht gespoilert werdet. Und zwar in 3, 2, 1.
Da finde ich, hat man das schöne Ende, dass am Ende die Konsequenz daraus ist, nee, wir können eben nicht zusammen, also da gibt's sogar im Happy End noch eine traurige Konsequenz. Ich weiß nicht, ob euch das Ende erinnert. Mhm. Ne? So, das fand ich auch sehr gelungen, dass er dann auch sagt, ey, wir können einfach nicht zusammenfinden, wie auch immer. Wir haben es tausendmal probiert, das klappt einfach nicht.
Ja.
So, du bist besser dran ohne mich. Geiles Ende. Immer noch geil. So, und ich meine, sowas erwarte ich hier jetzt nicht, aber das ist genau Gegenteil davon, also von allem. Das ist so Happy End um des Happy Endes willen und alles andere ist egal, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, weil ich habe auch nicht verstanden, warum er ist ja jetzt einen Tag vorher oder einen halben Tag vorher auf einmal, also ja, das mag man vielleicht irgendwo herleiten oder so, aber es wird ja auch so hingeworfen, hier frisst das, es ist doch alles gut. Nee.
Ja, für mich hat das letzte Drittel so zwei große Probleme, und das eine ist, jetzt sollen die Dinge auf einmal Konsequenzen haben. Jetzt sollte es eigentlich dramatisch wirken. Aber ich habe eine Truppe vor mir sitzen, mit deren habe ich überhaupt nichts zu tun. Ne? Und das soll ja irgendwie dramatisch sein, wenn da einer nach dem anderen auf einmal stirbt. Aber ich kenne die Leute überhaupt nicht. Die sind mir vollkommen egal. Ich habe, weißt du, dann, das funktioniert nicht. Dann musst du mir schon irgendwie Figuren geben, mit denen ich irgendwie was anfangen kann. Ja? Und ihr habt es schon gesagt, dieser Reset-Punkt. Ne, also mal angenommen, wir können jetzt uns auf alles einigen, wir nehmen das für bare Münze, dieses mit dem, haben wir ja noch gar nicht gesagt, wieso die überhaupt in diesen Loop reinkommen, weil sie mit diesem, es gibt halt bei diesem Kollektiv verschiedene Arten, es gibt Mimik-Drohnen, es gibt Mimik-Alphas und es gibt das Omega. Und das Omega ist sowas wie der Brain-Bug, um wieder bei Starship Troopers zu sein, der kontrolliert das alles, die Alphas sind sowieso Generäle. Und wenn du einen Alpha tötest und mit dem seiner Körperflüssigkeit benetzt wirst, dann kriegst du so dem seine Fähigkeiten, Dinge zurückzusetzen. Ja, also weil das Omega, wenn es halt Fehler macht, setzt es einfach die Gegenwart zurück in die Vergangenheit, um aus den Fehlern zu lernen. So, ja. Das Problem ist aber, das Omega stirbt ja. Also wieso sollte überhaupt ein Reset-Punkt gesetzt werden? Und wenn er gesetzt wird, dann müsste ja eigentlich das Omega wieder leben. Aber hier wird ein Reset gesetzt, das Omega ist tot, wir haben ein Happy End, wir haben zusätzlich noch die Frage, warum sind wir jetzt im Helikopter, warum sind wir nicht an dem Reset-Punkt, den er vorher hatte? Da kann man natürlich sagen, das Blut wird ausgetauscht, das ist ja auch so ein Arc von diesem Film, wenn man Bluttransfusion kriegt, dann verlierst du diese Fähigkeit, das haben wir bei Rita ja auch, die hat ja auch mal diese Fähigkeit gehabt. Aber wieso dieser Punkt? Warum genau dieser Punkt? Das ergibt keinen Sinn. Also selbst wenn du jetzt sagst, Tom Cruise hat irgendwie diese Fähigkeit von dem Omega übernommen und kann jetzt quasi Zeitreise betreiben. Auch dann frage ich mich, warum an diesem Punkt wäre es dann nicht schlauer, so altruistisch gesehen, man setzt den Punkt dahin, wo noch gar niemand gestorben ist. Weil es haben ja schon Schlachten stattgefunden in Verdun zum Beispiel.
Ja, ganz Europa ist weg.
Ja, oder warum nicht einen Punkt? Ich meine, er geht ja auch, er will ja Rita kennenlernen. Ich meine, da ist ja die Love Story mit drin, das muss man ja auch sagen. Ne? Da ist ja, ne, die Connecten, das war auch irgendwie vorhersehbar, ne? Ist ja auch so ein klassisches Ding. Aber auch da würde ich dann sagen, warum will er die denn wieder von null kennenlernen? Also warum nicht an einen Punkt, wo die beiden schon gewisses Ding miteinander erlebt haben? Wisst ihr, wie ich meine? So an einen Punkt, wo sie weiß, was er erzählt, weil ganz ehrlich, das wirkt ja auf Dieter jetzt komplett wie.
Also allein deine Erläuterung, ne, macht mir so Knoten ins Hirn und ich komme da schon nicht mehr mit klar. Und das bei so einem Film, also ganz ehrlich, wo du auch nicht so ein Fass für aufmachen musst. Ich glaube, man kann sich echt vereinigen, dass es wirkt so sehr willkürlich einfach aus dem Ärmel geschleudert und da hat sich, glaube ich, auch niemand ernsthaft Gedanken drüber. Also hätte ich jetzt mal gern die Drehbuchautoren, die mir das erklären. Und ich glaube, die kommen da auch so ein bisschen in Erklärungsarmut, weil dem war das, glaube ich, auch relativ egal. Hauptsache, das ist jetzt irgendwie das Happy End, was ja, wir Happy uns End dann halt, einfach, ja. Was wir halt kreieren können, weil wir können's, wir schreiben den Scheiß ja. Und da wir eben mit so einer Zeitreisethematik arbeiten, wo du sowieso natürlich mit Logik und so immer so seine Probleme hast, dann machen wir es mal komplett, wie wir wollen. Und wenn ihr das erklärt haben wollt, ist euer Problem. So, ich glaube, die meisten haben danach auch gar nicht gefragt.
Ich weiß auch nicht, ob es damals eine Testvorführung gab und dann irgendwie gesagt worden ist, wir haben hier ein anderes Ende. Also ich habe es jetzt nicht verifizieren können irgendwo. Mhm. Und dann man dann gesagt hat, so, wir haben jetzt ein düstereres Ende eigentlich geplant, aber das finden die jetzt alle kacke. Wir machen jetzt mal ein Happy End am Ende. So, aber ist halt so.
Ja, das wirkt tatsächlich so. Es hätten die 4, 5 verschiedene Enden und dann einfach das Glücksrad gedreht, welches am besten bei ankommt. Und das nehmen wir jetzt. So, warum auch immer.
Ja, das ist, es macht halt, ne, du hast ja Butterfly-Effekt angesprochen, ne? Da kennen wir es ja her, Veränderungen haben Konsequenzen.
Ja,
aber
also
da gibt es
wenigstens was? Konsequenzen, so, hier gibt es gar keine.
Ja,
gar
hier
keine.
Ist es so, wir nehmen diese Konsequenz, die ist uns gerade lieb und alles andere, was irgendwie nicht so lieb ist, das lassen wir weg, das kennen wir uns, ne? Wir haben dieses Zeitreise-Paradoxon, ne? Deshalb, ich bin auch kein Fan von Zeitreisen. Klar gibt's gute Filme damit, Terminator, ich liebe Terminator, ja, aber grundsätzlich ist das für mich halt, das macht mir zu viel Kopfschmerzen.
Du darfst ja auch nicht alles zerdenken, um Himmels Willen, deswegen eigentlich funktioniert kein Zeitreisefilm. Wenn man alles zerdenkt, funktioniert keiner.
Ja, aber wie kannst du das gucken und dich nicht am Kopf kratzen und dich fragen, ja, wie jetzt?
Ja, das ist ja auch ein Negativbeispiel. Also du brauchst so eine innere Logik, an die ich so ein bisschen glauben kann, die mir so einen Anschein von Logik gibt. So, ja. Und das finde ich hier gar nicht.
Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Zeitreise-Science-Fiction-Watch-the-Skies-Podcast, wo wir über Zeitreisen sprechen. Weil Terminator ist ja auch ein gutes Beispiel. Das ist ja völlig das Paradox. Das funktioniert ja eigentlich gar nicht. Weil
natürlich nicht.
Aber der
natürlich
Film
nicht.
Funktioniert.
Der, ja. Aber der, der Film verkauft es mir aber so. Der Film verkauft es mir so, dass ich sage, das ist geil.
Ja.
Aber auch da, wenn du drüber nachdenkst, völliger Humbug, wie soll denn das funktionieren? Aber egal, der verkauft es dir.
Genau.
Ja. Das macht der
Was war zuerst da?
Du brauchst ja. nicht drüber nachdenken. Die Action ist geil, die Effekte sind geil, die Dramatik ist da. Du, warum sollst du drüber nachdenken? Ja, es gibt keinen Grund, es gibt keine Langeweile. Du bist in diesem Film drin, das ist pure Immersion. Ja, dann denkst du mir, vollkommen egal.
Aber hier? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas einwerfen wollen würde. Gleason würde ich noch sagen, es gibt wirklich tolle Momente mit ihm als General, wo er einfach so ein super krasser Arsch ist. Und dann gibt es ja auch den Moment, wo er so tut, als wenn, okay, ich hab dich verstanden. Du willst dieses Gerät haben. Du willst die Menschheit retten. Ich helfe dir. Und dann gehen die ja raus und dann werden die sofort überfallen von den Soldaten. Ist auch einfach ein großartiger Moment.
Ja, das war für mich klar. Der hat am Anfang Rache geübt an Tom Cruise. Gar keine Frage.
Ja, ja, das verstehe ich jetzt auch.
Egal.
Ja, ja. Er wollte den weghaben, ja.
Okay. Aber ja, der Film macht's gut. Also ich habe es ihm auch geglaubt. Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, wie der weitere Verlauf ist. Ich habe auch gedacht, aha, gut, der hilft den cool. Und er so, nö.
richtig gut. Ja. Habt ihr noch was?
Nö.
Ich überlege gerade, ob ich auch irgendwas habe.
Nein.
Nicht. Ich meine, wir könnten uns noch stundenlang über dieses Ende aufregen und drüber nachdenken, welche Lösung den Sinn ergeben hätte, aber... Ich meine, die einfachste Lösung wäre ja gewesen, einfach nicht zu sagen, dass Omega ist besiegt, sondern man springt wieder zurück, Omega ist noch da und dann mit dem neuen Wissen, wo das ist oder sowas, schmeißt eine Atombombe drauf, keine Ahnung.
Ich glaube, das Einzige, was ich noch mir so aufgefallen ist, ist völlig irrelevant, aber hat Tom Cruise irgendwie vertraglich drinstehen, dass er in jedem dritten Film spätestens Motorrad fahren muss? Es gibt auch eine Szene, wo er Motorrad fährt, wo ich mir denke, muss gar nicht drin sein, aber irgendwie gefühlt ist es in jedem zweiten Tom Cruise Film so, irgendwann sitzt er auf dem Motorrad.
Das
ist
bestimmt sein eigenes.
Wenn er holen
genau,
würde.
Das ist sein eigenes, da kann man mit einem Set gefahren wahrscheinlich. Und das ist so, oh komm.
Genau. Der kommt nicht ins Set gefahren, der kommt über das Set gesprungen mit seinem eigenen Motorrad. Dann, habt ihr das drauf? Das können wir gleich in den nächsten Mission Impossible reinschneiden.
Ganz einfach, ich glaube einfach, der fährt gerne Motorrad und lässt sich so die neuesten Maschinen irgendwie zukommen.
Ja, wahrscheinlich.
Ray Harryhausen hatte das doch gemacht bei, wie heißt denn, die Bestie aus dem Weltraum. Da wollte er doch irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, wollte er immer mal nach Italien. Und er hatte halt einfach geguckt, dass der Film irgendwie in Italien spielt.
Ja.
Damit er halt da hin kann. So habe ich das irgendwie in Erinnerung.
Ja, cool. Das kann man jetzt auch machen, ne?
Ja, wer kann, der kann. Also von daher.
Das habe ich eben das Gefühl bei diesen Netflix-Produktionen, bei diesen Kackfilmen, die super viel Geld kosten, die sind auch immer in Malaysia, auf Hawaii. Wo es überhaupt keinen Sinn macht, wo ich mir auch denke, ja klar, aber wenn ich da drehen könnte und die Firma zahlt, dann machen wir das halt, ne?
Ja, natürlich. Also ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hast, ein Geschäftsessen zu organisieren, dann gehst du ja auch in deinen Lieblingsladen und nicht irgendwie zu dem Laden, wo du sagst, boah, nee, also indisch, bäh. Ja, ja, dann ist natürlich das, worauf du Bock hast.
Genau. Okay, dann würde ich aber hier jetzt mal den Deckel drauf machen. Ich hätte jetzt noch die Frage an euch, hat's ja vorhin schon angekündigt gehabt, wie könnte denn eine Fortsetzung überhaupt aussehen und braucht es davon überhaupt eine Fortsetzung? Jaco, du schüttelst schon mit dem Kopf, du darfst als Erster.
Ich habe jetzt auch erst gelesen, dass da überhaupt eine Fortsetzung geplant war, ursprünglich mal irgendwann, keine Ahnung, ob die noch kommt, was ich absurd finde. Also was soll denn das für eine Fortsetzung sein? Brauche ich es nicht, weil ich mochte den Film ja auch nicht, aber es macht für mich auch überhaupt keinen Sinn. Aber ich schätze mal auch, das wurde mal irgendwann angekündigt, ich glaube, das liegt doch schon länger auf Eis. Ich hoffe, das verwerfen die, aber was soll denn das? Jetzt mal ehrlich.
Okay, Ding nur.
Ja, ich wusste gar nicht, dass eine Fortsetzung rauskommt. Ich habe das jetzt von dir das erste Mal gehört.
Bei Movie Break ist der sogar schon gelistet.
Mhm. Ja, ja.
Okay.
Edge of Tomorrow 2, ja, ja.
Hab ich nicht.
Gleich mal bewerten.
Ich wüsste so, jetzt. Ich wüsste auch nicht wirklich, was man da erzählt. Also im Grunde ist es ja die gleiche Story nochmal. Also ich meine, keine Ahnung, vielleicht gehen sie jetzt irgendwie noch weiter zurück in die Menschheitsgeschichte, vielleicht ins Mittelalter, weil dann
in der Steinzeit.
Dann kommen ihre Gegner nicht irgendwie so schnell von A nach B und der Omega ist ziemlich sicher, weil auf so einem Ochsenkarren bist du halt nicht so schnell wie auf der Kawasaki. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil ganz ehrlich, du kannst ja, eigentlich ist es ja wie ein Remake. Was willst du denn da Neues erzählen? Die Prämisse ist doch die gleiche.
Hm. Ich weiß es auch nicht. Also es ist jetzt nochmal hochgekommen, dass gesagt worden ist, es wird an einem Drehbuch jetzt bald gearbeitet und es könnte in die Produktion gehen. Ist schon seit Jahren eigentlich ein Thema, dass eine Fortsetzung kommen soll. Und es könnte tatsächlich sein, dass dann dieses Jahr oder nächstes Jahr es wirklich dann in eine Produktion gehen würde. Aber worüber sich das dann dreht und was da so Inhalt sein soll, das kann ja nur sein, dass dann plötzlich, oh, das wäre geil, der Film fängt an, Tom Cruise stellt sich hin, irgendwie ist das Omega zurück. So, dann haben wir es zu einer Geschichte oder sowas.
Ja, muss reichen. Das klingt auch so ein Netflix-Film. Der kommt auf Netflix 100%. Und damit Mark Wahlberg.
Oh. So. Ich wäre aber gespannt, ob Tom Cruise, ob die Figur nochmal aufgegriffen wird.
Ja, keine Ahnung. Das ist nicht so ganz, ganz klar.
Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht viel ändern. Aber garantiert, in der Nebenrolle ist der garantiert. Der muss ja dann kommen, so wie Rita, die ja auch das Hintergrundwissen hat, muss der ja auch kommen. Mhm. Irgendwie.
Ja, vielleicht erzählst du es wirklich mit ganz anderen Figuren, aber trotzdem den gleichen Zeitraum nochmal, dass noch jemand mit diesem Blut voll gesplattert wurde und der erlebt dann auch so sein persönliches Live, Die, Repeat, wie auch immer. Aber trotzdem braucht das ja keine Sau.
Nee, es wäre halt auch nicht spannend. Ne? Es ist halt, wie gesagt, das ist der gleiche Film. Was willst du denn da groß erzählen? Die Gags sind die gleichen. Also, ja, irgendjemand stirbt die ganze Zeit. Huhu, lustig. Ja. Und am Ende ist die Welt gerettet. Also.
Oh, das wäre aber geil, wenn Sean Bean dann die Hauptrolle spielen würde. Die ganze Zeit stimmt. Dass wir den Running Gag hochziehen.
Hat er denn nicht mal irgendwie in seinem Vertrag festsetzen lassen, dass er nicht mehr stirbt? War da nicht mal sowas? War das nur so eine urbane Legende?
Das ist nur eine Legende, ja.
Oder, oh, jetzt habe ich eine Idee, pass auf. Du etablierst Sean Bean als Hauptfigur, dann stirbt er nach 20 Minuten und der Gag ist, der kommt gar nicht wieder, dann kommt erst die richtige Hauptfigur.
Stimmt. Das wäre geil. Oh, das ist ja auch gut, ja. Sieht gut. Alles klar. Dann hätten wir es, dann würde ich hier mal zumachen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet, ob ihr ihn gesehen habt, ob ihr eine Fortsetzung gerne haben wollen würdet und worum es sich drehen könnte. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sag schon mal Tschüss und gebe ab an Jaco.
Ja, vielen lieben Dank. Es war mir eine Freude, über den Film zu reden, mal wieder mehr als ihn zu schauen, aber das gehört halt dazu, ne? Es ist ein schmutziger Job, aber einer muss ihn machen. ja, und von daher dann bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir da dann noch aus dem Köcher ziehen. Aber ich bin da guter Dinge, dass es wieder besser wird.
Ja, wir haben noch gar keinen Film, ne, fürs nächste Mal. Ich bin gespannt, was wir worauf wir uns jetzt gleich einigen werden. Ansonsten vielen Dank an euch beide für das tolle Gespräch. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und ich beschließe heute mit einer Tagline, die da lautet: It's 4 a.m. Do you know where your car is? Ja, das ist eine Tagline aus einem Science-Fiction-Film. Es ist Repo Man.
Ah, okay. Lange her. Hm.
Aber halt nicht der mit Jude Law, sondern der aus den 80ern.
Der mit Emilio Estevez.
Genau.
It's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.